ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach den Gesprächen heute in Kairo über eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Delegation der Hamas laut Medienberichten den Verhandlungsort verlassen, um mit einer Antwort zurückzukehren. Und der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat schon mal klargestellt, dass die Offensive auf Rafah auf jeden Fall stattfinden wird. Schlechte Vorzeichen für eine Einigung? Julio Segador schätzt gleich die Lage ein. Außerdem gibt es im Völkermordverfahren gegen Deutschland beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag jetzt ein Urteil. Wir sprechen gleich darüber. Und die Ukraine wirft der russischen Armee vor, international geächtete Waffen eingesetzt zu haben. Das sind einige unserer Themen heute, am Dienstag, den 30. April um 16.30 Uhr. Bald sind es 7 Monate Krieg in Gaza und bis auf eine Woche Waffenruhe Ende November hat es jeden Tag Kämpfe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen gegeben. Wegen der Eskalation zwischen Iran und Israel ist das zuletzt alles etwas aus dem Blickfeld geraten, genauso wie die Verhandlungen über eine erneute Waffenruhe. Jetzt liegt wieder ein Vorschlag auf dem Tisch, allerdings steht auch weiter die Offensive in der Stadt Rafah im Raum. Es bleibt eine schwierige Situation für Verhandlungen. Nach den Gesprächen in Kairo heute hat die Delegation der Hamas laut Medienberichten den Verhandlungsort in Kairo verlassen und will mit einer Antwort zurückkommen. Was sieht der neue Vorschlag der Israelis vor? Meine Kollegin Janine Albrecht hat mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv gesprochen.
Also der neue Vorschlag sieht vor, dass es eine Feuerpause von möglicherweise bis zu 40 Tagen geben soll. Und im Gegenzug sollen dann 30 bis 40 Geiseln, auch die Zahl von 33 wurde hier genannt, freigelassen werden. Und was wir ja schon im November hatten, Sie hatten die erste Waffenruhe ja schon angesprochen, damals wurden palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Auch das spielt wieder eine Rolle. Aber diese Zahlen sind sehr, sehr volatil, weil wir haben jetzt schon wieder gehört, möglicherweise soll diese Feuerpause dann doch nur 20 Tage statt 40 gehen und es sollen auch weniger Geiseln freigelassen werden, weil die Hamas möglicherweise gar nicht weiß, wo die Geiseln sind. Also es ist vieles im Fluss und alle sind sehr, sehr blicken sehr, sehr gebannt darauf, wie diese Entscheidung der Hamas jetzt sein wird. Sie soll morgen kommen und danach werden die Israelis entscheiden, ob sie dann mit einer Delegation nach Kairo fahren.
Mit was für einer Antwort der Hamas rechnen Sie?
Also man hört von vielen oder aus den Verhandlungskreisen, so zumindest wird es auch in den arabischen Medien zitiert und die haben nun wirklich gute Kontakte auch zu Hamas, dass die Hamas konzilianter geworden ist, dass sie möglicherweise auf diese Bedingungen der Israelis eingehen wird. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass sie einfach ein bisschen Luft schnappen müssen, Luft holen müssen, weil sie militärisch natürlich stark unter Druck geraten sind. Und es ist sehr viel darüber auch schon gesagt worden, wo die Hamas noch ist, nämlich eigentlich fast nur noch militärisch in Rafah. Das sind 4 Bataillone und ich könnte mir vorstellen, dass die Hamas eben eine solche Feuerpause dann auch nutzen möchte. Zum einen, um sich zu regenerieren, um die wenigen Kräfte, die vermutlich militärisch geblieben sind, zu bündeln und auf der anderen Seite möglicherweise auszuloten, ob aus so einer Feuerpause dann auch ein tragfähiger Waffenstillstand werden könnte.
Sie sprechen Rafah schon an. Da steht die Offensive Israels ja eigentlich auch noch an. Was ist da auch von israelischer Seite zu hören, auch mit Blick jetzt auf diese Verhandlungen?
Also es wird verhandelt und dass der Vorschlag von israelischer Seite vorliegt, zeigt ja, unter welchem Druck auch die Regierung, vor allem Premier Netanyahu, stehen. Da ist der Druck aus dem Ausland da, da ist der innenpolitische Druck der eigenen Koalitionspartner da, vor allem der rechtsextremen Parteien, die eben dazu drängen, dass man hart vorgeht im Gazastreifen, vor allem was jetzt Rafah anbelangt. Und dann gibt es natürlich den Druck der Geiselangehörigen, die sagen, es muss jetzt endlich dieser Deal auf den Tisch kommen, damit die Geiseln, die noch verschleppt sind im Gazastreifen, rauskommen. Was hört man? Wir haben jetzt ganz aktuell gehört von Benjamin Netanyahu, der sich mit den Angehörigen der Geiselopfer mit einer Gruppe getroffen hat. Und er hat gesagt, und das fand ich sehr, sehr interessant, dass Israel auf jeden Fall nach Rafah reingehen wird. Ob es jetzt einen Deal gibt oder nicht, und das ist aus 2 Punkten, glaube ich, sehr, sehr interessant. Zum einen, dass möglicherweise es wirklich zu einem Deal kommt, so wie Netanyahu sagt, wenn es zu einem Deal kommt, dass aber dann der Krieg auch weitergehen würde, dass daraus wohl kaum ein, ja, Waffenstillstand ein tragfähiger werden könnte.
Gestern Abend gab es ja auch wieder Proteste für eine Verhandlungslösung, eben auch zur Freilassung der Geiseln. Da hörte man dann auch, Rafah kann warten, sie nicht, also die Geiseln eben nicht. Wie ist da überhaupt ein Deal möglich, wenn die Hamas dann auch wiederum hört, Israel wird auf jeden Fall Rafah auch angreifen?
Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage, ob dann wirklich dieser Deal zustande kommt. Wir haben ja in den vergangenen Wochen, Monaten gesehen, dass Benjamin Netanyahu ja sehr, sehr wenig Ansporn hatte, mit der Hamas hier eine Vereinbarung zu treffen. Das wird ihm ja von weiten Teilen der israelischen Gesellschaft auch vorgeworfen. Viele sagen ja, er kann sich nur halten in der Position politisch, wenn der Krieg weitergeht. Und insofern ist es schon interessant, was die nächsten Stunden, möglicherweise ein, zwei Tage bringen werden. Das könnte für diesen Konflikt sehr, sehr entscheidend sein.
Wozu sich Netanyahu ja bislang auch noch überhaupt nicht geäußert hat, ist, wie es denn nach einem möglichen, wie auch immer gearteten Ende dieses Krieges mal weitergehen wird mit den Palästinensern, wer Gaza regieren wird. Könnte so eine Waffenruhe da auch eine Chance sein, dass daran mal weitergearbeitet wird?
Aus israelischer Sicht nicht, denn hier herrscht ganz klar die Meinung vor, und da sind wir bei diesem schon viel besagten Thema der Zwei-Staaten-Lösung eines eigenen palästinensischen Staates, da herrscht hier wirklich in weiten Teilen der Gesellschaft und vor allem der Politik die Meinung vor, es kann nicht sein, dass nach diesem Angriff vom 7.10. sozusagen die Palästinenser jetzt belohnt werden, in Anführungszeichen, das ist die israelische Sprache, dass sie belohnt werden mit einem eigenen Staat. Also was die Nachkriegsordnung anbelangt und vor allem Gaza, da gibt es wirklich viele, viele Fragezeichen. Ich hatte ja die Möglichkeit, vor wenigen Wochen mit einem dieser Hilfsflüge der deutschen Luftwaffe über Gaza zu fliegen, als die Hilfslieferungen abgeworfen wurden. Und ehrlich gesagt, ich hatte einen sehr, sehr guten Blick. Der Gazastreifen ist zerstört. Er ist zerstört. Er sieht aus wie, ja, ich sage einfach mal, wie Dresden oder Berlin 1945. Wie da Menschen noch leben sollen, wie es da nach dem Krieg weitergehen soll, das ist wirklich die große, große Frage.
Und auch noch kurz der Blick natürlich nach Gaza. Wie geht's den Menschen dort? Hilfslieferungen. Jetzt sind ja immerhin wieder die ein oder anderen Hilfsorganisationen zurückgekehrt.
Sie sagen es, und es ist auch mehr reingekommen. Das hängt damit zusammen, dass der internationale Druck auf Israel so groß wurde und die Israelis haben jetzt mehrere Grenzübergänge geöffnet und es kommt wirklich mehr an Hilfslieferungen rein. Also es wird, ich sag's mal aus meiner Sicht, ich kann das so natürlich nicht super beurteilen, aber ich glaube, es wird ein bisschen erträglicher für die Menschen, aber es ist schon sehr, sehr prekär, wenn man sich die Bedingungen anschaut, wie die Menschen dort leben müssen.
Die Lage im Gazastreifen und vor allem in Rafah bleibt also angesichts der bevorstehenden Offensive extrem angespannt. Der Chef der Hilfsorganisation UNRWA, Philippe Lazzarini, hat sich dazu geäußert, was die Situation mit den Menschen dort macht. Matthias Zahn berichtet.
Der Chef des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen zeigte sich heute sehr besorgt. Die Lage sei extrem angespannt angesichts einer möglichen israelischen Militäroffensive im Süden des Gazastreifens, sagte Philippe Lazzarini in Genf.
Our colleagues are telling us that there is a
Unsere Kollegen vor Ort berichten von einer extrem großen Angst, die derzeit in Gaza herrscht. Alle fragen sich, ob es bald eine israelische Militäroffensive geben wird. Vieles hängt nun von den laufenden Verhandlungen über eine Feuerpause in dieser Woche ab. Die Menschen in Gaza befinden sich inzwischen in einem permanenten Traumazustand. Im Norden kämen entgegen israelischen Angaben noch immer nicht genügend Lebensmittel an. Jeder Antrag von uns, Konvois vom Süden in den Norden zu schicken, wird systematisch von israelischer Seite abgelehnt. Wir haben keinen Zugang. Lazzarini forderte erneut, die Hamas müsse alle israelischen Geiseln freilassen. Er ging aber auch auf Gefangene des israelischen Militärs ein. Freigelassene Häftlinge hätten dem Hilfswerk berichtet, sie seien nach ihrer Festnahme zusammengetrieben worden, hätten sich bis auf die Unterwäsche ausziehen müssen und seien gefesselt und mit verbundenen Augen in Lastwagen weggefahren worden. Nach ihrer Verhaftung bleiben die Gefangenen in Isolationshaft und werden schockierend unmenschlicher Behandlung ausgesetzt. Es wird ein Ertrinken simuliert. Sie werden geschlagen. Es gibt Angriffe von Hunden. Sie werden gezwungen, bis zu 24 Stunden in einer bestimmten Haltung zu verharren. Und sie müssen Windeln tragen und dürfen nicht zur Toilette gehen. Unter den freigelassenen Gefangenen seien auch UNRWA-Mitarbeiter gewesen, die nach eigenen Angaben vom israelischen Militär verhört und unter Druck gesetzt wurden. Lazzarini äußerte sich auch zu den Finanzen der UNRWA. Die Arbeit des Hilfswerks sei noch 2 Monate sicher finanziert. Ich bin zuversichtlich, dass wir genug Geld bis Ende Juni haben. Ich bin es gewohnt, mich mit außerordentlich unangenehmen finanziellen Situationen auseinandersetzen zu müssen. Ich bin jedoch zuversichtlich, weil die meisten Länder die Zahlungen entweder bereits wieder aufgenommen haben oder auf Basis des Colonna-Berichtes entscheiden wollen. 16 Staaten hatten ihre Zahlungen an die UNRWA Anfang des Jahres eingestellt, nachdem Israel Mitarbeitern des Hilfswerks Verbindungen zur Hamas und eine Beteiligung an der Terrorattacke auf Israel vom 7. Oktober vorgeworfen hatte. Eine unabhängige Untersuchungskommission unter Leitung der früheren französischen Außenministerin Colonna hatte die Vorwürfe im Kern nicht bestätigt, dem UN-Hilfswerk aber Probleme mit der Neutralität bescheinigt. Lazzarini sagte heute dazu, Mitte Mai wolle man einen vorläufigen Aktionsplan vorlegen, um mehr Neutralität der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Im Völkermordverfahren gegen Deutschland hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag einen Antrag aus Nicaragua abgewiesen. Die Richter haben entschieden, dass die Bundesrepublik die Rüstungsexporte nach Israel nicht stoppen muss. Nicaragua hatte Deutschland vorgeworfen, Beihilfe zu einem mutmaßlichen Völkermord zu leisten, indem es Israel politisch, finanziell und militärisch unterstütze. Laut Auswärtigem Amt in Berlin liefert die Bundesrepublik Waffen nur auf der Grundlage einer sorgfältigen Prüfung, die weit über die Anforderungen des Völkerrechts hinausgehen. Pro-palästinensische Demonstranten haben heute Morgen ein Gebäude auf dem Campus der Columbia University in New York besetzt. Charlotte Voss berichtet.
Die Demonstranten verbarrikadierten Eingänge, entrollten eine palästinensische Flagge. Videos zeigen einige mit Masken und Palästinensertüchern vermummte Menschen im Inneren der Hamilton Hall sowie kaputte Glasscheiben. Die Hamilton Hall ist das Gebäude, das in den 60er Jahren aus Protest gegen den Vietnamkrieg besetzt worden war. Als erste Reaktion hat die Columbia-Universität den Zugang zum Campus beschränkt. Es dürfen nur noch Studenten und wichtige Mitarbeiter auf das Gelände. Gestern waren Gespräche zwischen Universität und Demonstranten geplatzt, woraufhin einige der Studenten suspendiert worden waren. Die Columbia fordert, das Camp aufzulösen und hat zugesagt, ihre Investitionen auch in möglicherweise kriegsrelevante Firmen mittelfristig zu überprüfen. Die Demonstranten kritisieren den Gaza-Krieg und fordern den Schutz von Zivilisten. Die Proteste haben sich inzwischen von New York ins Land ausgeweitet, unter anderem nach Kalifornien, Texas und Washington D.C. Dabei wurden bisher mehr als 1.000 Menschen festgenommen. Einige jüdische Studenten berichten von antisemitischen Angriffen. Geprüft wird, ob sich unter anderem in New York externe Anstifter unter die Demonstranten gemischt haben. Den Universitäten muss der Spagat zwischen Sicherheit für alle, ihrem Hausrecht und dem Recht auf Meinungsfreiheit gelingen.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. 5 Menschen sind am Montag bei dem russischen Raketenangriff auf die südukrainische Hafenstadt Odessa getötet worden. Dabei hat Russland offensichtlich eine international geächtete Waffe eingesetzt, Streumunition. Nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft sind Metallfragmente in einem Radius von 1,5 Kilometern vom Einschlagsort gefunden worden. Die Behörde hat dazu auch ein Video veröffentlicht, das die Explosionen von Sprengkörpern aus einer ballistischen Iskander-Rakete zeigen soll. Neben den 5 getöteten Menschen sind auch mehr als 30 verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft den verantwortlichen russischen Offizieren einen bewussten Einsatz der Waffe zur Tötung möglichst vieler Zivilisten vor. Beide Seiten setzen allerdings in dem Krieg die international geächtete Streumunition ein. Die Ukraine hatte kürzlich von den USA gelieferte Raketen mit solcher Munition auf Ziele auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgefeuert. Weder Russland noch die Ukraine haben das 2010 in Kraft getretene internationale Übereinkommen über die Ächtung von Streumunition unterzeichnet. Deutschland hat der Ukraine weitere militärische Unterstützung geliefert. Darin enthalten sind unter anderem 2 Luftverteidigungssysteme vom Typ Skynex mit Munition, 10 Schützenpanzer vom Typ Marder sowie 7500 Schuss Artilleriemunition. Das hat die Bundesregierung in einer aktualisierten Übersicht auf ihrer Website mitgeteilt. Außerdem sind auch Flugkörper für das Luftabwehrsystem Iris-T SLM, ein Brückenlegepanzer Biber, ein Pionierpanzer Biber sowie Munition für verschiedene Waffensysteme geliefert worden. Deutschland bemüht sich mit seinem neuen Rüstungspaket, dem Bedarf an Flugabwehr Rechnung zu tragen. Das Mitte April zugesagte dritte Flugabwehrsystem des Typs Patriot stand noch nicht auf der aktualisierten Liste der deutschen Militärhilfe. Russland hat zuletzt seine Luftangriffe auf ukrainische Ziele mit Raketen, Marschflugkörpern, Drohnen und Gleitbomben verstärkt. Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.